Besser ist beschrieben, dass man viele Rollen ausfüllt. Und das macht einfach auch diese Arbeit so. Also ich habe einen tollen Job. Also ich bin sehr zufrieden, weil ich das auch mag.
Herzlich willkommen bei Coach to Coach, der Basketball-Podcast von Jugendcoaches für Jugendcoaches. Ein gemeinsames Projekt des Deutschen Basketballbundes und des Deutschen Basketball-Ausbildungsfonds.
Hallöchen zusammen. Herzlich willkommen beim Podcast mit Patrick Seidel zum Thema Individualtrainer und Individualtraining in Deutschland. Ich bin Erik, Basketballtrainer bei den Eisbären Bremerhaven. Soll es auch schon zu mir gewesen sein, bin hier mit Patrick, der sich auch, also was heißt auch einmal vorstellt, ich starte einfach direkt mit dem Gespräch, Patrick. Genau, und zwar direkt erstmal so ein bisschen, kannst du ein bisschen was zu deinem Job quasi erzählen? Was machst du gerade? Wie bist du im Basketball aktiv? Wer bist du im Basketball?
Ja, erstmal cool, dass ich da sein darf, freut mich auf jeden Fall. Patrick, wie gesagt, Patrick Seidel aus Bamberg, war in verschiedensten Standorten in Deutschland als hauptamtlicher Jugendtrainer unterwegs. Habe mir dann die letzten Jahre immer mehr das Steckenpferd mit Individualtraining für mich entdeckt und dann auch immer mehr entwickelt. Über verschiedenste Fortbildungen herangekommen, über verschiedenste Trainer, die ich selber auch gehabt habe, die mich geformt haben. Und dann irgendwo gesehen, dass es da noch extrem viel Nachholbedarf in Deutschland gibt. Habe das dann auch die letzten 4 Jahre hauptsächlich gemacht. Also war gar nicht mehr so sehr an Vereine gebunden und so sehr an Teams, sondern vielmehr in dem Bereich. Und jetzt seit dem Sommer bin ich aber wieder Vollzeit bei einem Verein angestellt in meiner Heimatstadt, bei Brose Bamberg, bei BBC Coburg, da ich einfach so diese Mischung wieder haben wollte. Aber trotzdem nebenbei noch in meinem eigenen Kleinunternehmen und auch mit meinen eigenen Geschäftsideen als Trainer im Individualtrainingsbereich weiterhin tätig.
Ich verstehe, also du bist also gerade als Teamtrainer unterwegs in der Pro B, richtig?
Genau, also ich bin in Coburg Pro B Co-Trainer, Coach selbst als Headcoach die erste Regionalliga und wir haben ja hier ein Vollzeitinternat für mittlerweile 17 Spieler und da bin ich für das Player Development zuständig und kümmere mich da ums Individualtraining letztendlich, auch ums Kleingruppentraining und auch die Schnittstelle zwischen BBC Coburg und der BBL von Brose Bamberg, weil wir auch ein paar Doppellizenzler haben, da bin ich auch die Schnittstelle und kommuniziere mit Stefan Weißenböck viel und mit dem Athletiktrainer. Mhm. Das sind so meine Hauptaufgaben.
Okay. Und du meintest ja so, dein Steckenpferd ist so Individualtraining, das heißt, du arbeitest jetzt gerade mit wahrscheinlich so den Top-Talenten bei euch im Internat. Ihr arbeitet regelmäßig. Hast du schon mal, also es ist ja dann quasi Teil deiner Arbeit, jedoch nicht so voll die ganze Zeit. Hast du schon mal mehr Individualtraining gemacht oder warst du auch schon in anderen Stationen quasi als Individualtrainer aktiv in Deutschland?
Ja, also das sind wir wieder bei dem Punkt, den ich schon mal ganz kurz angeschnitten habe bezüglich Potenzialen, dass es in vielen Vereinen eben noch viel zu wenig gemacht wird. Ich glaube, dass es auch ein Traum für mich gewesen wäre, der immer noch ist, so ein bisschen in dem Bereich noch viel, viel mehr zu machen. Aber wenn du in einem Verein tätig bist als Vollzeittrainer, ist es meist so, dass du die Stelle finanzierst mit Mannschaftscoaching. Im jüngeren Bereich ist es sogar noch so weit zu gehen, dass du teilweise die Stelle finanzierst mit Schule oder sonstigen Aktionen. Und so nur auf Individualtraining und auf das Kleingruppentraining, Player Development nicht zu konzentrieren, machen ja die wenigsten Vereine, dass sich da jemand ranholen, der sich zu 80-90% damit beschäftigt. Und dementsprechend jetzt in Bayreuth die letzten 2 Jahre, als ich da als sportlicher Leiter tätig war, da war es schon so, dass ich keine Mannschaft hatte, aber da ist halt so viel Orga-Kram und so viel wirklich sportliche Leitung und Trainerentwicklung angefallen, dass ich kaum noch Zeit hatte, mich um die Player-Development-Geschichten zu kümmern. Klar, dass ich mal wieder eingeschnappt von Zeit zu Zeit, aber so will ich sagen, wir machen jetzt einen 3-4-5-Monats-Plan, wir setzen da 1-2 Spieler zusammen, die vielleicht auch vom Skillset hier ähnlich sind, dass wir da zusammen arbeiten können. Das war leider nicht mehr so viel gegeben. Aber es gibt definitiv auch Vereine in Deutschland, die sich da Player Development Coach leisten, was auch extrem sinnvoll ist. Aber jetzt leider bei mir war es nur über meine eigene Selbstständigkeit, nicht in der Vollzeit, sondern wirklich nur als Nebenprodukt, da auch als großes Nebenprodukt, weil ich mich damit ja schon ein paar Jahre finanziert habe, aber jetzt nicht, dass ich bei einem Verein anständig angestellt war als Vollzeit-Individual- oder Player Development Coach.
Okay, ich verstehe. Also wir reden gerade so über Individualtrainer, Player Development Coach. Wie verstehst du quasi die Rolle von so einem Trainer? Und also welche Rolle kann der in einem Verein spielen oder welche Rolle sollte der für dich in einem Verein spielen?
Auf jeden Fall erstmal nicht im Teamcoaching unterwegs zu sein, weil man dann doch ja bei vielen Sachen zu subjektiv ist und vielleicht auch zu sehr darauf bedacht ist, was ich gerade für mein Team, für meine Siege brauche. Jeder Trainer sagt immer, ja, ich will Spieler entwickeln, aber grundsätzlich geht es ja doch darum, Jobsicherung und auch der eigene Anspruch, Spiele zu gewinnen. Das ist definitiv klar. Und man wird sich trotzdem dann in einer oder anderen Situation dafür entscheiden, vielleicht das Play-Development mal für 2 Sekunden hin anzustellen und dann lieber auf das Spiel zu gehen. und dementsprechend einer, der losgelöst ist von dieser Situation, der jetzt aber auch im organisatorischen Bereich nicht überlastet ist. Also wir brauchen wirklich jemanden, der sich die Spiele anschauen kann, der in den Trainingssituationen als recht objektiver Außenbetrachter vor Ort sein kann und sich dann diese Zeiten außen herum nehmen kann oder wenn es Internatstrukturen gibt oder diese Vollprofi-Überschnittstellen, die Jungs dann so zurechtlegen kann, dass es in den täglichen Lebens- und Tagesablauf einfach hereinpasst. Und da reden wir nicht nur von dem Training in der Halle. Also was mir halt extrem wichtig ist, da reden wir auch vom Mentoring, da reden wir von Gesprächen, da reden wir auch davon, einfach für die Jungs ein Ansprechpartner zu sein, weil ich glaube, ganz, ganz oft wird in Deutschland oder grundsätzlich im Basketball vergessen, dass zwischen den Ohren sich ganz viel abspielt. Und ich kann dem Jungen natürlich ganz viel Handwerkszeug an die Hand geben, aber am Ende des Tages muss er sich in seiner Situation sicher und wohlfühlen. Und dafür braucht es auch beim Player Development Coach nicht nur das nächste Training oder den nächsten Mikro-Makro-Zyklus, sondern es braucht diese langfristige Bindung auch ein bisschen und dann natürlich auch die Entwicklung mit dem Spieler.
Okay, das heißt, du würdest so ein Player Development in so einer Rolle von halt so einer quasi ganzheitlichen Entwicklung eines Spielers sehen. Zum einen so mit den Skills, mit den Performance-Sachen auf dem Feld, aber auch mit dem mentalen Wohlbefinden, mit mentaler Stärke, mit wie man mit dem Druck im Leistungssport umgeht.
Genau. Und da kann man natürlich jetzt sagen, pass auf, für mich ist es so, dass ich das mit abdecken kann. Also ich habe ja selbst auch eine sportwissenschaftliche Ausbildung und da kann ich natürlich auch im ernährungstechnischen Bereich, im Athletikbereich vielleicht ein bisschen mit reinreden. In den Vereinen, wo es das gibt, wo das vorhanden ist, ist es das Zusammenspiel zwischen dem Player Development Coach und dem Athletiktrainer oder wenn es da Ernährungsberatung, Mentalcoaching gibt. Wenn es das nicht gibt, wäre es natürlich sehr gut, wenn durch dieses Mentoring dann schon ein bisschen was abgedeckt wird, weil ich glaube, dass du einfach diese ganzen kleinen Einzelelemente, Athletik, mentale Stärke und auch die Skills an sich und dann natürlich auch die Spielfähigkeit, diese vier Punkte führst du nur in der Mitte zusammen, wenn du den Spieler auf ein gewisses Level von seinem eigenen Empfinden heben kannst und das alles zusammenfügen kannst. Und da fehlt halt meistens ein Coach, der ein bisschen dieses Mentoring, diese Bindung mit einnimmt, um diese vier Aspekte zusammenzubringen für den einen Jungen, der in der Mitte steht.
Verstehe.
Oder einem Mädel.
Was hat also diese Rolle, diese sich quasi auch, also sich wirklich um die Individuen zu kümmern, wird, also kann schwer sein für den Headcoach, weil er halt einfach für so viele verschiedene Sachen verantwortlich ist, richtig?
Definitiv.
Als Individualtrainer, sei es, ob du intern oder extern bist, arbeitest, also wie würde da so eine Zusammenarbeit zum Beispiel auch mit so einem Headcoach für dich aussehen?
Also jetzt intern ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil du in die meisten Strukturen eingebunden bist. Und ich nehme mal ganz gerne als Beispiel den FC Barcelona, weil da war ich vor 2 Jahren eben hospitieren. Und die haben zum Beispiel definiert für sich, dass sie in jeder Mannschaft maximal 2 bis 3, wenn es ins Hochkommt, A-Prospects haben wollen, also sprich Spieler, wo sie wirklich Potenzial für ihre erste Mannschaft, also sprich Euroleague sehen. Ansonsten gibt es noch B-Prospects, die versuchen, die A-Prospects zu pushen. Dann gibt es noch die Spieler C, hart leider ausgedrückt, die halt im Endeffekt das Ganze füllen. So, und so musstest du das im Endeffekt halt auch strukturieren, dass du dir als Player Development Coach mit dem Head Coach diese Spieler herauspickst und mit denen dann strukturiert von unten nach oben, weil du hast natürlich nur 24 Stunden am Tag priorisiert arbeitest. Also natürlich kann ich für so einen A-Prospect, nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt Luka Doncic im Verein, für den kann ich natürlich und will ich auch viel mehr Zeit aufwenden als für den Spieler XY, der vielleicht mal ein gebundener Regionalligaspieler wird bei uns. Ist auch gut, müssen wir definitiv entwickeln, aber in den werde ich nicht so viel Zeit investieren. Und das definiere ich mit dem Headcoach zusammen und dann definiere ich auch mit ihm zusammen die Belastungssteuerung, weil ich kann so viel mir vorstellen an Individualtraining hier und da, Kleingruppentraining, hier Entscheidungstraining, kognitives Training. Wenn der aber leider die Woche schon 7-mal durch den Fleischwolf gedreht wurde, dann wird sich da auch nicht mehr viel tun. Also wenn wir den Jungen einfach überfordern, überlassen. Da müssen wir auf jeden Fall viel zusammenarbeiten und dann eben auch dieses Spielerische, weil ich kann ja schlecht dem Spieler XY 7-mal die Woche durch Pick-and-Roll-Sachen durchbrüllen, wenn er am Ende des Tages nur in der Corner steht oder nur Pin-Downs laufen lässt. Mhm. Dann hast du natürlich die ganze Entwicklung, die du vielleicht in der Kleingruppe nimmst, im Spiel nicht angewendet. Also da sind die Haupt-3 Punkte der Zusammenarbeit.
Okay. Heißt, ein Player-Development-Coach, ein Skill-Trainer kann und wenn er da ist und seinen Job macht, ist eine, also wie ich das verstehe, wäre dann halt so diese wichtige Bindung, die so eine wichtige Person im Staff, den Head Coach zu unterstützen, Spieler zu entwickeln, sich um die Dinge zu kümmern, die in so einem Teamalltag mal runterfallen. Und ja, da bin ich voll bei dir. Das ist eine super wichtige Position, die unseren Spielern zugutekommt, wo ich auch denke, dass unsere Spieler von profitieren. Jetzt für mich die Frage, du hast schon gesprochen, es gibt nur wenige Vereine, die das machen, woher oder was ist der Grund dafür, dass es dann so wenig Position dafür gibt, wenn es doch eine wichtige Stelle ist, vor allen Dingen in den USA sehe ich immer einen Riesenmarkt, wo Leute sich selbstständig machen, jeder Verein hat, in der NBA hat jeder Spieler einen, jeder Verein hat Leute, die sich darum kümmern, woher kommt es, dass wir da in Deutschland so wenig Wert drauf legen in deinen Augen?
Ich glaube, zwei Punkte. Das ist eine, wenn wir jetzt von der internen Geschichte reden. Ich glaube, viele Vereine, die sind einfach so am Struggeln, überhaupt ihren Status quo zu halten und irgendwelche Lizenzvorgaben zu erfüllen, dass da schon viel Geld reinfließt. Und dann fließt natürlich noch viel Geld in diese Profigeschichten, die Profimannschaft, wo natürlich viel fertige Profis einfach auch das Ganze nicht mehr so als Fokus sehen, sich selbst in dem Thema mit dem Player Development beschäftigen zu wollen. Und für die jüngeren Spieler ist dann einfach erstmal keine Zeit, kein Geld da, worunter dann ja auch ein Player Development Coach fallen würde. Und bei den Externen ist es so, also ich vergleiche es immer ganz gerne mit dem Tennis, weil da hat sie die gleiche Entwicklung ein bisschen genommen in Deutschland. Da nimmst du den Trainer ja auch privat. Jetzt ist aber in Deutschland das Problem, wenn du in irgendeinem Verein bist, egal ob das jetzt gut, schlecht ist, Qualität hat, was auch immer, da ist teilweise schon eine gute Sättigung bei vielen Dingen. Und dann sind natürlich auch viele Heimattrainer, die es teilweise dann boykottieren, ist vielleicht ein hartes Wort, aber dem Spieler jetzt nicht unbedingt gut zureden würden. Ah, das sind andere Inhalte, da ist jemand Externes, der vielleicht ein bisschen andere Ansprache an den Jungen hat oder an das Mädel. Da haben viele Angst vor. Weil ich kann, diesen Satz kann ich auch nicht mehr hören, von wegen, ja, das ist mein Spieler oder den habe ich jetzt entwickelt. Quatsch, auch selbst dieser Play Development Coach, wenn der eine richtig gute Bindung zu dem Jungen hat, ist es nicht der Einzige, der diesen Spieler entwickelt hat. Und wenn er nur 10 Trainingseinheiten bei einem anderen Coach gemacht hat, wird er sicherlich auch da was Gutes mitgenommen haben. Und dementsprechend ist, glaube ich, bei vielen einfach zu viel Angst vor Externen. Und bei internen Geschichten ist es einfach dieser limitierende Faktor Geld.
Okay, ich verstehe. Das heißt, intern nicht wirklich einfach, weil Basketballbranche noch nicht so weit ist. Wir sind einfach vom Finanziellen her noch nicht so weit in Deutschland. Schwer, da in eine Position zu kommen. Wenn ich jetzt jemand Externes wäre oder wenn jemand Externes kommt, Individualtrainer, der hat sein eigenes Business, der macht das. Was würdest du einem externen Individualtrainer raten, vor allem, weil du ja auch als Teamcoach, als Headcoach unterwegs bist, wie könnte man einem Trainer, einem Spieler quasi bei diesem Prozess, diese Angst, diesen Trainer nehmen, ah, das ist aber mein Spieler, was ist, kann man da irgendwie, also in deiner Erfahrung, hat das schon mal für dich funktioniert, hast du da Ideen, wie könnte man das angehen?
Ja, also ich habe es natürlich auch schon gesehen, wie es funktioniert, wie es auch nicht funktioniert. Ich habe mit einem Spieler zusammengearbeitet, damalig vor 2 Jahren als Erstligaspieler in einem gewissen Verein. Ich möchte mir nicht so viel jetzt rausschießen. Also ein Erstligaspieler und ich war da noch ein bisschen blauäugig. Habe gesagt, okay, come on, hier ist die Halle, hier ist der Termin, lass uns loslegen. 3-4 Wochen später hat es der Coach mitbekommen und ich habe richtig gut Pfiff bekommen. Also da war dann einfach die Kommunikation von meiner Seite nicht gut genug. Und deswegen glaube ich, der erste wichtige Punkt ist, egal ob dich ein Spieler kontaktiert, ein Trainer, ein Elternteil, was auch immer, geh aktiv auf den Vereinstrainer zu, kommuniziert es mit dem, da ist jemand, hey, der möchte gerne mehr machen. Und meistens ist ja der Grund, dass es im Verein einfach nicht geleistet werden kann. Nicht unbedingt will, aber kann. Und dementsprechend kann man das ja auch offen ehrlich mit dem Verein kommunizieren. Hey, pass auf, ich bin für euch keine Mehrkosten. Wenn ihr was investieren wollt da rein, wunderbar. Wenn ihr mir kommunizieren wollt, was seht ihr als Problem? Ich erzähle, was ich als Problem sehe und dann findet man den Konsens und kann daran arbeiten. Das ist ja für alle 3 Seiten Mehrwert. Für den Individualtrainer ist es ein finanzieller Aspekt, für den Individualspieler ist es natürlich ein Entwicklungsaspekt und für den Verein ist es keine Arbeit in eine Entwicklung stecken. Also die kriegen einen besseren Spieler in 3 Wochen zurück oder wenn es über einen längeren Zeitraum geht, dann halt über einen längeren Zeitraum und müssen im Endeffekt sich um nichts kümmern. Das ist halt eine Hand wäscht die andere, aber das muss man offen ehrlich auf den Tisch legen. Und da haben einfach viele von vornherein Angst und machen das auch ganz viel im stillen Kämmerchen und das wird nicht funktionieren. So, und der andere Punkt ist natürlich auch, wenn jemand auf dich zukommt, dann musst du dir einen klaren Plan machen und mit dem klaren Plan auch schon ein bisschen zeigen, dem Verein und auch dem Spieler, hey, ich hab da eine Idee und nicht irgendwie Schema 0815 über den drüber ziehen. Weil dann wird es für alle 3 Seiten auch kein früchtetragendes System. Das sind so die 2 Punkte. Kommunikation direkt mit dem Verein und auch einen klaren, richtig strukturierten Plan haben.
Ein klarer, strukturierter Plan wäre dann quasi etwas, okay, da sehe ich Potenziale bei dem Spieler, da sehe ich Schwächen, da wollen wir dran arbeiten. Coach hier, das ist das, damit der Coach auch merkt, okay, der macht sich einen Plan, der hat eine Idee und den quasi dann so abzuholen.
Genau, weil viele haben auch ein bisschen Angst so davor, ich weiß nicht, ob sie den eigenen Spieler schützen wollen oder auch sich selbst, aber so diese, hey, das ist Abzeuge, das ist einfach nur irgendwie hingerotzt, das macht überhaupt keinen Sinn. Am Ende des Tages musst du deine Qualität oftmals beweisen. Und dem Spieler wird es relativ schnell klar, weil er sofort merkt, dass du auf Details eingehst, dass du auch eine gute Bindung zu dem aufbaust. Dem Coach, der da vielleicht nicht dabei ist, die ersten 2-3 Male, dem wird es nicht klar. Der hat nur Angst, da ist jemand Externes und der nimmt mir dann wieder so die Ansprache an den Jungen. Der Junge glaubt mir im Training vielleicht nicht mehr. Lad auch gerne den Coach einfach ein, nimm den noch mit dazu. Warum sollen wir das nicht machen? Weil am Ende des Tages ist das meist diese externe Geschichte, was temporär ist. Ob es jetzt im Sommer ist oder selbst während der Saison, es ist etwas Temporäres. Ich sehe den 1-2 Mal die Woche. Oder einen intensiven Sommer natürlich öfter, aber danach gebe ich ihn wieder zurück an den Verein. Und wenn der Coach dann auch so ein bisschen weiß, was ich mit ihm gemacht habe, was meine Denkweise ist, vielleicht befruchten wir uns ja gegenseitig. Am Ende des Tages hilft mir das natürlich auch als externer Coach und ich weiß, der Coach, der im Verein sitzt, der glaubt an das, was wir beide zusammen tun oder zu 2, zu 3 tun und wird es dann auch dem Spieler vielleicht ein bisschen mehr rauskitzeln lassen, auch in Spielsituationen. Und genauso lerne ich sicherlich auch was von dem Spielertrainer. Mhm. Befruchtende Situation muss man einfach schaffen. Und die müssen auch alle drei Parteien akzeptieren.
Verstehe. Und dann kommt bei mir halt die Frage auf, wenn ich mir so die deutsche Trainerlandschaft, deutsche Basketballlandschaft angucke. Ich kenne aktuell 2 Individualtrainer, die das scheinbar Vollzeit machen und nur das machen und extern machen, also außerhalb von einem Verein. Ich kenne schon mehr Individualtrainer und Leute, die sich darauf spezialisieren. Die sind dann allerdings meist irgendwo in einem Verein angestellt oder sind noch woanders Coach. Wie kommt das? Hast du schon Erfahrung gemacht mit diesem externen Thema? Warum gibt es da nur so wenige?
Ja, über die Namen können wir später noch mal sprechen, weil ich glaube, wir wissen beide, wenn wir in eine Richtung gehen, aber einer von den beiden zum Beispiel, der finanziert sich ja hauptsächlich ja durch andere Geschichten auch noch. Also durch so Camps, Buchungen oder dann auch so ein bisschen Mediaauftritte und so weiter und so fort. Da fließt ja noch ganz, ganz viel anderer, monetärer, wirklich interessanter Fluss, der jetzt gar nicht nur an dem Thema hängt, Basketball, Individualtraining, Kleingruppentraining, teilweise dann auch nur so kurzfristige Geschichten, wo es dann auch mal wirklich über Medien läuft, über Breitensport, was auch immer. Ich wollte jetzt wirklich darauf hinaus, dass wir wirklich über die Trainer reden, die in diesem Übergangsleistungsbereich, Hochleistungssport unterwegs sind. Und da wollen natürlich viele Vereine immer das Rundum-Sorglos-Paket für ihren Spieler schaffen. Und deswegen haben die natürlich auch ein bisschen Bedenken dazu, externe reinzuholen, weil sie dann das Gefühl haben, sie offenbaren sich ihrem Spieler, dass sie nicht alles leisten können. Und das ist halt auch so eine deutsche Mentalität am Ende. Wir sind alle harte Arbeiter, ja wunderbar, aber manchmal ist halt ein Limit erreicht. Ob es jetzt dann finanzielle Art ist, organisatorische Art oder einfach an der Manpower scheitert. Das ist doch kein Offenbarungseid, wenn ich dann sage, hey Spieler, ich will dir was Geiles geben, ein gutes Produkt, aber an dem Limit bin ich jetzt gerade angekommen, aber wir holen dir jemanden mit ran. Ob wir das jetzt finanzieren oder die Eltern oder in welcher Mischung, ist scheißegal, aber am Ende holen wir dir jemanden ran, weil wir wollen, dass du besser wirst. Und dieser Gedankengang ist bei vielen leider noch nicht gegeben, weil man einfach dann wieder Angst hat, sich selbst zu offenbaren, dass man irgendwelche Limits hat. Und jeder Mensch und jede Organisation hat Limits. Oder dass man eben dem Spieler dann in seinen Augen zu viel Goodies von außen gibt und diese Goodies dann ihn irgendwo hinziehen. Was Quatsch ist, weil kein Individualtrainer oder kein externer Trainer hat Lust, den irgendwo hinzuholen. Also zum Beispiel bei mir die letzten Jahre, als ich diese Freiberuflichkeit hatte, ich wollte halt mit den Vereinen an den Jungs arbeiten und am Ende des Tages, wo soll ich die hinbringen? Ich habe ja gar kein Interesse dran. Es gibt ja keinen aktiven Verein für mich. Also zum Beispiel hat mich vor 2 Jahren ein Freund der Trainer eingeladen für eine Woche zu sich in den Verein. Da haben dann einfach mal 8 Stunden am Tag jede 2 Stunden irgendwie anderen Jungs bei mir durchgeprügelt. Ich habe die 3-mal die Woche über gesehen, danach war ich wieder weg. Ja, und da waren Inhalte dabei, die kannte er nicht. Er hat auch ein paar Inhalte von mir hinterfragt, die ich danach dann auch geändert habe. Und so hat man sich gegenseitig befruchtet und die Jungs hatten was davon. So kann es auch laufen. Das ist die andere Kehrseite der Medaille.
Ich verstehe. Also wenn ich mir das dann so vorstelle, wäre halt, wenn jemand Individualtraining machen möchte, mit einem Spieler arbeiten möchte, diese offene, fast schon verständnisvolle Kommunikation mit Trainern, klar seine Seite zu offenbaren und da quasi einen Konsens zu finden, sodass man am besten einen befreundeten Trainer hat, wo ich reingehe und der Trainer weiß, was er an mir hat. Der Trainer weiß, was er an mir hat, ist halt eine gute Frage. Also was ist denn quasi, also wir hatten ja schon so ein bisschen drüber geredet, ja okay, der Spieler kriegt von dieser Unterstützung individuelle, aber was könntest du denn quasi als Individualtrainer neben dem, dass du ein bisschen mehr Zeit hast, dich auf Einzelne zu fokussieren, was wäre zum Beispiel eine Expertise, die ein Individualtrainer mitbringen sollte oder die einer am besten hat, dass es sich auch wirklich für einen Verein, für ein Team lohnt? Warum brauchen wir den denn dann?
Ja, also ich glaube, diese Skills und diese Individualtraining an sich, das kommt zwar oft zu kurz im Verein, aber das kann man theoretischerweise von vielen Personen abbilden lassen. Ich glaube, was das Hauptthema ist bei dieser Player-Development-Geschichte, ob jetzt intern oder extern, ist wirklich diese Spielerbindung. Und wenn du halt einen Headcoach hast oder auch meinetwegen Headcoach und Assistant-Coach, die haben das große Ganze im Blick, die haben natürlich andere Prioritäten und die haben natürlich manchmal auch ein böses und ein schwieriges Wort für dich, das du vielleicht mal nicht ganz verstehst. Und wenn du dann Spielerbindung mit einem Individualtrainer hast, kannst du mit dem auch ganz anders umgehen. Und ich glaube, dass du da auch eine ganz andere Ansprache bekommst und teilweise zwar auch natürlich eine Peitsche, aber ganz einfach auch das Zuckerbrot, das du in dem Moment brauchst. Und der hat vielleicht einen ganz anderen Blick auf dich. Der ist teilweise objektiver, der ist aber auch emotionaler gebunden an dich, aber nicht an die Situation. Deswegen sage ich zwar emotional gebunden, aber trotzdem objektiv, weil der steht ja ein bisschen so außerhalb oder in Anführungsstrichen über dem Verein und hat ja nicht dem Verein Rechenschaft abzulegen in dem Moment. Natürlich, wenn du jetzt im Verein bist, hast beide Interessen klar im Kopf, aber Meister natürlich eher dazu tendieren, dem Spieler, an die nur extrem menschlich und emotional gebunden ist, natürlich Unterstützung zu geben. Aber das ist so das Hauptthema, was meistens bei nur Headcoach oder nur normale Trainersituation nicht gegeben sein kann, weil du einfach zu viel anderes Zeug auf dem Tisch hast.
Ich verstehe.
Das geht mir jetzt gerade auch selbst ein bisschen ab, weil jetzt seit dem Sommer mich ja wieder die Situation auch mit teilweise den Spielern, die ich im Individualtraining betreue, die auch in der Mannschaft zu haben. Es ist schon ein schwieriger Spagat. Dann hast du zum Beispiel einen, der kommt dann mal irgendwie zum Teamtraining, du merkst, hey, heute ist gar nicht sein Tag. Wie gehst du nach dem Training mit dem um? Wenn ich jetzt ein objektiver Individualtrainer wäre, der nur oben am Fenster steht und ins Training reinschaut, dann kann ich den danach wirklich zu mir nehmen und ohne, dass ich gerade auf den wütend bin, weil er hat ja nicht mein Teamtraining zerstört, sondern ich sehe nur, dass bei dem irgendwas nicht passt. Und das ist teilweise eine ganz große Diskrepanz, die ich als Trainer, der die Mannschaft betreut und den Spieler individuell betreuen will, manchmal nicht hinbekomme, diesen Spagat.
Das heißt, wäre ja dann ja wieder dieser quasi psychologische Einfluss schon so ein bisschen dieses Sportpsychologe sein. Ich stelle einfach jetzt die provokante Frage, warum sollte dann ein Verein eher einen Individualtrainer oder einen Skill-Development-Experten sich ranholen oder zu Hilfe holen, statt eines Sportpsychologen?
Wenn ich ehrlich bin und die Frage so beantworten kann, dass wir auf einer grünen Wiese gerade arbeiten, dann hol dir bitte beides. Weil der Sportpsychologe kann sicherlich diese richtig tiefliegenden Themen noch mehr aufarbeiten. Der wird aber vielleicht in dem Training, wo es um sportliche Sachen geht, nicht diese Einzelheiten oder Feinheiten sehen, die teilweise von dem Spielerischen auch auf das Menschliche deuten lassen und genauso andersrum. Der wird aber eher sehen, ey, da ist die Körpersprache vielleicht negativ und der arbeitet vielleicht mit ganz anderen Punkten auf. Ich werde mich als Skills Development Coach jetzt nicht mit dem Jungen hinsetzen und wirklich intensiv mit dem arbeiten können, dass er seine Kindheitstrauma da aufarbeitet. Das will ich mir niemals, niemals zuschreiben, dass ich das könnte. Aber ich kann definitiv mir Gedanken zu machen und sehen, dass er sich vielleicht auch teilweise auf dem Feld unwohl fühlt, weil der Coach ihn zum 25. Mal einen Pick and Roll mit der linken Hand reinschickt und er kann den Pass einfach nicht spielen. Und am 25. Mal ist der Head Coach des Teams genervt und macht ihn zur Sau, macht ihn rund. Und da kann ich mit ihm reden, kann man so oft sagen, hey, ist meine Coach gar nicht böse, der will ich da in dieser Situation entwickeln. Und wir werden jetzt auch nochmal gesondert daran arbeiten und in 4 Wochen kriegst du es hin, alles ist wieder schön und gut. So, und dann, dass er vielleicht noch von zu Hause die ganze Zeit Druck bekommt und Stress bekommt und dann vielleicht mal ein Elterngespräch geführt werden muss. Dafür wäre es geil, wenn wir einen Vereinspsychologen hätten. Mhm. Also ich glaube, das eine muss nicht unbedingt das andere ausschließen.
Ja. Dann waren wir noch, also du hast es gesagt, du hast auch quasi selbstständig als externer Individualtrainer gearbeitet. So der Weg jetzt als selbstständiger Externer, wie hast du dir deinen Weg zu quasi Klienten gefunden? Wie hast du Spieler bekommen? Und also quasi auch zahlungsbereit, weil am Ende des Tages ist es ein Job, man möchte auch davon leben. Wie sah da der Weg für dich aus?
Ja, ist eine super Frage, weil der war richtig tough. Also ich hatte ja vorher diese Vollzeitstellen immer ganz normal in den Vereinen, in der BBL und dann irgendwann ist ja dieser Wunsch gewachsen, mal was anderes zu machen, das mal zu versuchen. Und da war der erste Schritt erstmal Selbstständigkeit, Unternehmen zu gründen. Also jetzt, wenn du natürlich einen Partner hast, kannst du verschiedenste Konstellationen suchen mit GBRs, GmbHs, was auch immer Sinn macht. Für mich war es der einfachste Weg, erstmal zu gucken, hey, Kleinunternehmen angemeldet. Das ist super schnell und super einfach getan. Über das kannst du Rechnungen schreiben. Und dann musst du ja gucken, wo es hingeht. Wenn natürlich die Entwicklung so ist, dass du davon dann komplett leben kannst und nach einer Zeit merkst, es kommt immer mehr Rechnungen rein, dann musst du natürlich deine Struktur vielleicht umstellen, dass es sich auch noch lohnt, dass alles rechtens bleibt. Aber am Anfang ist es ein guter Beginn. So, und dann war natürlich der erste Punkt natürlich viele Spieler schon gesehen, die auch dann schon sich ein bisschen an meine Art gebunden haben und an meine Skills und auch das, was ich, also mit Skills meine ich nicht das, was ich beigebracht, sondern meine eigenen Skills und sich daran auch wirklich bereichert und ergötzt haben und das natürlich dann auch danach haben wollten. Und diese Jungs waren die ersten Klienten, über die es recht einfach war. Dann war es natürlich auch so, dass viele Vereine Potenziale haben, da musst du noch aktiv auf die zugehen. Und dann ist halt das Problem, dass du meist im Sommer extrem voll bist mit Arbeit, weil viele Vereine und Spieler ja im Sommer erstmal nichts tun und es auch vielleicht vom Verein bewusst gesteuert ist, bei manchen anderen nicht, weil es halt keine Manpower gibt und da wird dann ganz, ganz viel Arbeit auf einen zukommen und dann eben in der Saison, in dem Verlauf, ist es meist regionaler gebunden. Ja, da kommt es ja ganz darauf an, wo wohnst du, was ist da gegeben, welche Spieler sind da vor Ort, bist du in einer größeren Stadt, in einer kleineren Stadt, aber an sich ist da viel mit Travel verbunden und dann diese Spieler, die du vorher schon an dich gebunden hast, die wirst du weiter betreuen können, aber deine Hauptarbeit wird im Winter und im Sommer sein, so ist es einfach.
Und die Bindung dieser Spieler lief für dich hauptsächlich über Kontakte zu Trainern, Kontakte zu Spielern oder wie hast du die?
Genau, also am Anfang war es natürlich erstmal sich selber so ein bisschen reinfuchsen mit den Spielern, die dir bekannt waren, mit den Trainern, die bekannt waren. Dann auch mal einen Trainer angehauen aus der Umgebung, so von wegen, wie schaut's denn aus, wollen wir vorbeikommen? Vielleicht ihr lernt auch ein bisschen, weil dieses Play-Development-Thema und so weiter, es hört ja wie gesagt nicht auf bei dem Training mit dem einzelnen Spieler. Am Ende muss es ja im Verein auch für den passen. Und dann habe ich das sogar dann so weit getrieben, dass ich gesagt habe, pass auf, ich arbeite mit ein oder zwei Spielern von euch. wie wäre es denn, wenn ich mal in ein paar Trainings dabei bin, unterstützend, und dann habe ich dann irgendwann auch mal ein, zwei Trainings übernommen, dann habe ich sogar mal eine Coach-Liga gegeben in dem Verein auf einmal, über Play-Development und Einbindung von individuellen Training im normalen Teamtraining, und auf einmal war das eine komplett befruchtete Sache für den ganzen Verein. So, und das musst du natürlich dann halt ja auch alles monetär zurückgeben lassen, musst du für dich selbst einen Preis aufrufen, der sich mit der Zeit natürlich auch ein bisschen erhöht und entwickelt. Aber zu Beginn sind das die Dinge, die dich halt mitfinanzieren. Und dann eben auch so diese Geschichten von wegen, ich lasse mich von Vereinen mal für diese eine Woche da buchen, ich mache mit den Jungs vor Ort Individualtraining, das so wird der Sommer aussehen. Und dann, wenn dieser Punkt irgendwann erreicht ist, dass du da so ein bisschen deine eigenen Kontakte abgegrast hast, dann musst du ja neue Kunden kommen. Und dann ist halt die Frage, hast du Kontakte zu Verbänden, hast du Kontakte vielleicht zu irgendwelchen Gremien, oder was ich jetzt auch teilweise gemacht habe, was ganz gut gefruchtet ist, ist so diese Social-Media-Geschichten. Weil alle in dem Alter von, lass mal 14 bis 38 im Basketball unterwegs sein, sind irgendwo auf Social Media unterwegs. Und da habe ich auch echt zum Ende hin dieser Freiberuflichkeit gar nicht mehr die Leute bedienen können. Ich habe so viele Kontakte gehabt, und ob es dann irgendwelche sehr ambitionierten Breitensportler waren oder ob es dann irgendwelche Camps waren, weil ich habe dann auch Individualcamps angeboten mit dem Kollegen oder mit Kollegen zusammen. Ich konnte es gar nicht mehr bedienen am Ende. Und es hat sich halt einfach über 1,5 Jahre entwickelt. Am Anfang private Kontakte abgegrast oder persönliche Kontakte und die Spieler nicht mehr losgelassen und dann über diese Verbände, Gremien, was auch immer, und dann am Ende nochmal über Social Media die letzten Prozente rausgequetscht, dass dann irgendwann der Tag zu Ende war.
Sehr, also geiler Networking-Weg, finde ich krass. Okay, weil, also pass auf. Okay, Faden verloren. Ich habe den Faden wieder, also verstehe, viel Networking, viele Kontakte und dann wahrscheinlich auch einfach Hustle. Einfach viel Hustle.
Punkt. Ja. Also wie gesagt, am Anfang habe ich dann, weil das Problem natürlich bei der ganzen Geschichte ist, du hast ja selber gesagt, das soll ein Job sein, willst du das mit verdienen. Und dann hast du halt einen Spieler, den hast du zum ersten Mal gesehen, als er 11, 12 war, da hast du mit ihm 2 Jahre im Verein gearbeitet, wo dem alles nichts gekostet hat, und danach kommst du auf einmal zu Besuch in seine Stadt, weil ich da ja nicht mehr war, und dann sagst du, hey, pass auf, wir können schon zusammen arbeiten, aber Costa Quanda. Ja. Und es war am Anfang echt ein harter Schritt, und ich muss auch sagen, dass mich das viel Überwindung gekostet hat. Irgendwann war es dann aber normal und natürlich für die Jungs und für die Mädels. Und dann war das immer ein laufendes System. Also ich, wie gesagt, ich mache das ja jetzt immer noch. Und das ist auch für die Kinder, die ich seit 3, 4, 5 Jahren betreue, und auch für die Eltern, ist es gang und gäbe. Ich vergleiche es wieder mit dem Tennis. Wenn du Tennis spielen willst, dann hast du dir einen Trainer zu suchen. Und wenn du es dir nicht leisten kannst, dann gehst du in 3, 4, 5er Gruppen. Wenn du richtig gut werden willst, holst du einen teureren Trainer in der Einzelstunde. So läuft es im Tennis. Und so ist es auch bei vielen anderen Sportarten, im Golf. Ist es wirklich auf viele Sportarten übertragbar, nur bei uns ist es noch nicht gang und gäbe, dass Eltern oder Kinder oder Spieler privat mehr machen. Ja, und dafür dann eben auch Geld ausgeben.
Wir haben Eltern reagiert, als du meintest, so ja, gern der Service, wird allerdings was kosten.
Ich würde sagen, so zu 90% sehr positiv, weil die auch klipp und klar verstanden haben, dass es mein Job ist. Und die dann auch der Meinung waren, so hey, okay, du bist jetzt nicht mal in den Verein gebunden, wir können verstehen, dass du da Geld für nehmen musst. Der eine oder andere hat natürlich dann ein bisschen versucht rumzuverhandeln, ist nicht schlimm, aber sie haben trotzdem akzeptiert, dass es Geld kostet. Und ja, ich würde sagen, 1 aus 10 springt dann halt ab und sagt, pass auf, nee, will ich nicht, kann ich nicht. Ich dachte, wir machen das hier aus Liebe zur Sache. Mhm. Und auch da hat es am Anfang angefangen mit dem einen oder anderen, wo ich gesagt habe, ja komm, ich kenne dich so lange, machen wir mal. Bis sie irgendwann verstanden haben, dass da massiv Qualität dahinter steckt. Und selbst die haben dann irgendwann den Zug erwischt, dass sie sagen, ja, pass auf, hier ist dann Betrag X. War nicht das Gleiche, was ich vielleicht von Neukunden nehmen würde für den einen oder anderen war es dann ein bisschen weniger, aber am Ende des Tages habe ich mir mittlerweile dann alles bezahlen lassen, weil es einfach der Job ist. Mhm.
Ich verstehe. Okay, dann ich hätte noch eine letzte Frage, und zwar befreundeter Trainer von mir, ich habe den gefragt, so okay, Individualtraining, was könnte man fragen? Auch ein Teamcoach, und der hat die Frage gestellt, machst du nur Offense oder auch Defense? Weil wir haben jetzt natürlich über die ganzen Qualitäten, die man mitbringen kann, sollte als Player Development Coach schon so ein bisschen gesprochen. Wie sieht es da aus, nur Offense oder auch Defense?
Ey, finde ich geil die Frage, weil am Ende, wir haben jetzt noch gar nicht so richtig definiert, wir haben gesagt, wir gehen nicht ganz in Inhalte rein, sondern wir haben die Orga und Struktur an sich. Ich bin mittlerweile der Meinung, hey, es gibt schon ein paar Sachen, die wir alleine in der Halle regeln können, so vor allem Wurfgeschichten und so, diese Grundtechniken, aber danach geht es viel ums Kognitive. Und dann geht es auch darum, diese Spielanwendung. Und zur Spielanwendung gehören beide Seiten. Ich kann keinem Spieler jetzt irgendwelche geilen Offensivskills beibringen, wenn ich dem nicht einen Mann gegenüberstellen kann oder eine Struktur bieten kann, die defensiv was hergibt. Und selbst im gegen Null oder im Kleingruppentraining kann ich defensiv sicherlich was schulen. Ich kann das Kognitive, ich kann diese Raumfähigkeit, diese Umstellungsfähigkeit, kann die Fußarbeit. Ich kann ganz, ganz viele Sachen mit reinnehmen, und es wird auch definitiv immer wieder gemacht bei mir, weil auch irgendwelche Reads, die funktionieren nicht ohne eine vernünftige Verteidigung. Und dementsprechend gehe ich darauf auch definitiv ein. Wenn ich jetzt zum fünften Mal in irgendwelchen Einzelsituationen, die natürlich gescriptet sind mit Constraints, was auch immer, den Verteidiger nicht auf die Höhe bekommen, dass das wirklich Sinn macht, dann gehe ich da auch mit rein. Das ist völlig klar. Und bei manchen ist es ja auch das Hauptproblem. Und selbst wenn die zu mir kommen, sagen, pass auf, ich darf nicht spielen beim Coach, bin ich zu schlecht, was ist mein Problem? Und ich schaue mir das Ganze an und sehe dann defensive Schwächen. Dann nehme ich den zum anderen Spieler dazu, bei dem ich gerade an Offensiv irgendwas arbeite und packe das dann zusammen. Also ich habe auch ganz, ganz viele Gruppen schon gebildet, die einfach dann sich gegenseitig befruchten. Obwohl es überhaupt nicht der gleiche Inhalt war. Also ja, kann ich beantworten. Defensiv definitiv auch, ja.
Okay, sehr geil. Cool. Also ich habe jetzt noch eine letzte Sache, bevor das Ende eintritt. Und zwar, ich würde dir gerne nochmal einfach Plattform geben, einfach sagen, okay, pass auf, du kannst jetzt nochmal sprechen, worüber du willst, sagen, was du möchtest, falls du noch irgendwas sagen möchtest. Wenn nicht, ist auch cool, einfach nochmal als Abschluss eine Sache von dir.
Ich versuche mich auf 30 Sekunden zu reduzieren. Also das erste wäre.
Ja, wird auch nicht schlimm.
Ja, also es gibt natürlich die Hardcore-Trainer, die meinen, sie müssen alles gegen Null machen, bis es perfekt ist. Es gibt die Hardcore-Trainer, die sagen, sie müssen nur mit Constraints arbeiten, nur mit Small-Sided Games. Ich glaube, der Mittelweg ist bei vielen Sachen immer noch recht gesund, weil da sind wir auch wieder bei dieser Mindset-Geschichte. Ich glaube, viele Jungs brauchen einfach Sicherheit in dem, was sie tun. Und die kriegen sie teilweise auch, wenn du einfach mal in Ruhe mit denen 10, 15 Minuten was alleine machst. Es gibt auch hochdekorierte und sehr gut bezahlte Individualtrainer. Von einem habe ich selber viel gelernt, bei dem ich auch selber auch unterwegs war. Der macht nur gegen Null Geschichten. Das ist die eine Extreme. Die andere Extreme ist, wie gesagt, das Spielerische. Und wenn du nur so einen guten Mittelweg findest, kannst du dem Spieler extrem viel helfen. Reading, Anwendung, aber auch Sicherheit und gutes Gefühl. Und das brauchst du beides. Und dann der letzte Punkt, dann lasse ich auch komplett hier meinen Schnabel zu. Mhm. Es wäre wirklich schön, wenn Eltern und Spieler mehr Verständnis dafür hätten, dass es diese Geschichte gibt und dass man dafür auch was ausgeben müsste. Aber vor allem, dass die Vereine endlich mal aus der Pötte kommen und nicht den 35. Vollprofi anstellen, sondern sich vielleicht mal zu Herz nehmen, dass in dem Jugendübergangsbereich und auch in dem Leistungssportbereich genau das fehlt. Individuelle Spielentwicklung, Player Development und eben auch diese psychologische Schiene. Weil Athletiktraining ist jetzt fast jeder auf den Zug aufgesprungen die letzten Jahre, aber diese 2,5 Punkte, Player Development und psychologische Entwicklung, da sind wir noch richtig in den Kinderschuhen in Deutschland.
Gutes Statement. Danke, Patrick. Ja.
War jetzt 1:24 am Stück geredet, ich hasse mich selbst.
Das passt schon. Vielen Dank für deine Zeit, schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
Alright.
Ciao.
Ciao, Bello.